Brettspielmonster, der Brettspiele-Podcast mit Ingo und Ronny.
Hallo und herzlich willkommen bei den Brettspielmonstern. Wir sind wieder zurück aus Dortmund. Wir waren auf der Spieldoch. Mit wir meine ich den lieben Ingo. Hallo Ingo.
Hallo Ronny, ich grüße dich. Hallo liebe Zuhörer.
Wir waren mal wieder auf der Spieldoch, die dieses Jahr auch wieder in Dortmund stattgefunden hat. Und wir wollen jetzt ein bisschen unseren Zuhörerinnen und Zuhörern erzählen, was wir da so getan haben und wie wir es fanden. Ingo, wie fandst du denn den Weg dahin?
Den Weg dahin, ja gut, wie erwartet, schwer. Der Weg war wie erwartet schwer. Wir kommen ja hier aus Frankfurt und Umgebung von Frankfurt und ja, freitags morgens nach Dortmund zu fahren, ist dann jetzt auch kein großer Spaß. Und insbesondere zurück war es dann noch ein bisschen weniger Spaß aufgrund des Wetters und der diversen Straßensperrungen und Baustellen und Wassermassen auf den Straßen. Ja, also war schon, ich fahre gerne Auto, aber es war schon ja ein bisschen lang.
Ich frage mich jedes Mal oder jedes Jahr, wenn wir Richtung Essen und fahren, frage ich mich jedes Mal, ob sie noch eine Baustelle mehr gebaut haben als letztes Mal oder ob es mir nur so vorkommt. Also irgendwie habe ich immer das Gefühl, es wird noch schlimmer, jedes Jahr noch schlimmer. Aber wir wollen nicht über den Verkehr meckern, wir wollen ja über die Spieldoch reden.
Richtig.
Wir also dort angekommen, diesmal super geparkt, also zumindest einfacher den Parkplatz gefunden als das letzte Mal.
Wir haben genau dann, da geparkt, wo wir letztes Jahr auch geparkt haben. Das war ja quasi der gleiche Parkplatz.
Die Einfahrt war einfacher.
Die Einfahrt, genau, das stimmt.
Wir sind da schneller hingekommen als vorher. Ja, dann sind wir direkt reingelaufen und ja, es war eine andere Halle, eine etwas größere Halle, aber hast du das Gefühl, gibt es jetzt auch mehr Verlage und mehr Auswahl in der Halle war? Oder?
Also das ist jetzt mein subjektiver Eindruck. Ich habe das jetzt nicht nochmal versucht, objektiv gegenzuchecken. Mein subjektiver Eindruck war, dass die Anzahl an Ausstellern und Ständen im Grunde genommen die gleiche war wie im Jahr vorher. Also mehr oder weniger. Ich glaube, also die Spieleausleihe, da waren mehr Tische aufgestellt gegenüber dem letzten Jahr. Aber jetzt rein von den Ausstellern her, also ich habe da jetzt keinen riesengroßen Unterschied gemerkt. Es war die Halle war ein bisschen größer, dadurch wurde alles ein bisschen breiter und ein bisschen auseinandergezogen. Und es war ja ohnehin, wir waren freitags da und auch nur an dem Freitag da. Und da war es ja ohnehin ein bisschen leerer, in Anführungszeichen. Sehr angenehm im Übrigen. Und ich hatte aber das Gefühl, dass da jetzt ausstellerseitig genauso viel los war wie letztes Jahr.
Ja, habe ich auch so ein Gefühl gehabt. Ich habe jetzt auch keine genauen Informationen von der Spieldoch, von dem Veranstalter, ob es jetzt mehr gleich viele oder weniger waren. Gefühlt waren es ungefähr gleich viele wie letztes Mal. Es waren viel breitere Gänge, sehr angenehm natürlich. Aber ja, also für mich war das in Ordnung so. Die Hallengröße ist in Ordnung, wenn man an einem Tag da was machen möchte, wie wir es gemacht haben. Es ist ja ziemlich perfekt dafür. Kann man alles sehen, kommt überall hin. Wie du schon sagtest, Freitag zumindest ab Nachmittag, vorher waren ja noch die Schulklassen da, war es sehr angenehm leer, dass man halt wirklich auch Chancen hatte, mit Leuten da zu reden und sich da hinsetzen und sich wieder klären zu lassen.
Ja.
Das fand ich ganz cool eigentlich, ja.
Auf jeden Fall. Also ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, die Veranstalter haben heute verkündet, Rekordzahl, deutlich über 14.000 Besucherinnen. Letztes Jahr waren es wohl knapp über 11.000 und die Ausstellerzahl waren über 100 teilnehmende Verlage und Händler. Okay. Da habe ich jetzt keinen Vorjahresvergleich, aber man scheint wohl hier sehr zufrieden zu sein.
Ja, wir waren ja auch ganz zufrieden dahingehend, dass wir ein bisschen was spielen konnten.
Genau.
Unser erstes Spiel war ja ein Wunsch von mir, weil ich das Spiel eigentlich schon letztes Jahr mal spielen wollte, aber nie dazu kam. Und es eigentlich zumindest von dem Ersteindruck kein Spiel war, was so in mein
Beuteschema passt.
Beuteschema passt, genau. Und zwar die wandelnde Türme. Ja, die wandelnden Türme von Abacus Spiele auf Deutsch. Ein Spiel für 2 bis 6 Spieler, 30 Minuten ungefähr Spielzeit ab 8 Jahren. Es ist von dem Designer Michael Kiesling und Wolfgang Kramer. Und Artist ist der Michael Menzel. Es sieht ein bisschen aus von dem Cover. Und das hat uns ja auch der eine Herr, der da uns das Spiel erklärt hat, auch so ein bisschen gesagt. Es wird fälschlicherweise als Kinderspiel eingestuft. Also man hört oft, ja, das ist ja ein Kinderspiel oder man denkt auf den ersten Blick, vielleicht ist es ja ein Kinderspiel.
Es ging ja sogar uns so, als wir da saßen.
Genau, also am Anfang haben wir ja auch, also das war der Grund, warum ich nie gespielt habe am Anfang, aber es sieht halt auch von der ganzen Aufmachung mit den Gebäuden, mit den Papptürmen, ein bisschen halt wie so ein kindgerechtes Spiel aus. Aber tatsächlich, und deswegen wollte ich es ja auch spielen, weil ich habe es auch mal im Video gesehen, ist es ja schon ziemlich, ja sagen wir mal, nicht strategisch, aber sehr taktisches Spiel. Also kurz erklärt, worum es geht. Man hat seine Zauberer auf dem Tableau. Die stehen da teilweise in der Startposition auf diesen Türmen drauf. Man hat diese Türme, die da am Start in einer Reihe stehen. Und jetzt kann man Karten ausspielen, immer zwei Stück jedes Mal, wenn man drankommt. Die erlauben man entweder, dass man einen Magier bewegt, oder einen Zauberer, nicht Magier, einen Zauberer bewegt, oder einen der Türme. Wenn man einen Turm bewegt, darf man auf andere Türme springen. Und dadurch könnten die Zauberer, die auf den Turm draufstehen, könnten verdeckt werden. Wenn ich das schaffe, tue ich eine meiner Gefäße auffüllen. Das sind ja so Zaubertränke,
glaube ich,
genau, die man auffüllen darf. Das darf ich halt jedes Mal machen, wenn ich einen Zauberer mit einem Turm verdecke. Und dabei ist egal, ob es einer von meinen ist oder ob es ein Gegenspieler ist. So, wenn ich es am Ende geschafft habe, alle Zaubertränke zu füllen und alle meine Zauberer in den schwarzen Turm gebracht habe, das ist nämlich auch so der Zielpunkt des Spiels, dann habe ich gewonnen. Ja, wer das zuerst schafft, hat gewonnen. Aber da, während des Spiels wandern ja diese Türme die ganze Zeit und verdecken die ganze Zeit Zauberer. Und dann kannst du noch einen Turm drauf haben, noch einen Turm. Dann bewegst du den ganzen Turm, die ganzen drei Türme bewegst du dann auf einmal. Oder du tust wieder aufteilen, wenn du möchtest. Oder du tust dann gucken, was unter dem Turm ist. Und das, manchmal verliert man halt total den Überblick, wo ist jetzt mein Zauberer gerade.
War meiner, ja.
Ja, oder wo ist der vom Gegenspieler? Wenn ich jetzt den hier hochhebe, tue ich wieder das freischalten oder sowas, was ungewollt. Und das ist sehr witzig. Und dann hast du auch mit den Zaubertränken noch so Spezialaktionen, die du ausführen kannst. In der Mitte liegen zwei Aktionen aus, die man mit den aufgefüllten Zaubertränken dann ausführen darf. Und die bringen dann auch noch ein bisschen Raffinesse rein. Und dieser schwarze Turm, der bewegt sich dann auch jedes Mal, wenn man eine Figur dort schafft reinzubringen. Dann hüpft er bis zum nächsten Schild, zum nächsten freien Schildplatz vor. Dadurch kann er halt auch einmal auf einem ganz anderen Punkt stehen, wo man halt dachte, ich bin kurz davor, meine Figur da reinzutun. Und auf einmal springt dieser blöde Turm weg. Und ich bin wieder ganz weit entfernt davon. Also ein sehr witziges, sehr interaktives Spiel. Hat mir sehr gut gefallen, hab ich mir dann auch direkt geschnappt, da der Verlag auch sagte, hier bei uns gibt's heute zwei Promoblättchen dazu und extra Figuren. Denn normalerweise haben die es so, um auch ein bisschen zu sparen, haben sie es so ausgelegt, dass eine Farbe, also zwei Farben für die 1-2-Spieler-Variante vorgesehen waren. Und von den anderen Spielerfarben gab es dann jeweils weniger Figuren, weil man in der größeren Gruppe weniger Figuren pro Spieler einsetzt.
Genau.
Und da haben sie gemeint, okay, hier, wenn du heute kaufst, kriegst du aber auch alle in derselben Anzahl, dann kannst du dir selbst entscheiden, mit welcher Farbe du spielen möchtest und bist nicht darauf beschränkt, die ersten beiden Farben zu nehmen. Ja, für mich genug Argument, das jetzt auch zu kaufen und ich bin ganz froh drum.
Ja, mir gefällt das auch, das Karten, das Spiel ist ja kartengesteuert, man hat immer drei Karten auf der Hand und kann dann immer sich entscheiden, welche zwei Aktionen man ausführt, über zwei Karten ausspielt und dann entscheidet, nehme ich jetzt die Schrittzahl der Türme links auf der Karte oder die Schrittzahl des Magiers rechts auf der Karte. Es kann auch sein, dass auf der Karte nur Magier draufsteht und keine Türme. Oder es gibt auch eine Karte, wo Würfel draufsteht. Da kann man noch würfeln und dann ein bisschen zocken nach dem Motto, ich kann dreimal würfeln.
Vor allem darfst du auch, wenn du dann Würfelkarte hast und das ist sowohl für Turm als auch für Magier, darfst du erst würfeln und dann entscheiden, ob du es mit dem Turm oder mit dem Magier
ausführst. Genau, mit dem Turm löst oder mit dem Magier. Ja, und ich kann nur sagen, genau das, was ich auch erwartet hatte. Ich hatte das Spiel hier, ich hatte es nur nicht auf den Tisch gebracht, deswegen war ich jetzt ganz, ganz froh, ist auch mal spielen zu können. Ich fand's sehr schön. Gerade der Aspekt, Moment mal, jetzt da vorne der Turm, wo ist denn jetzt mein Magier drunter? Ist der da jetzt im ersten Stock oder im zweiten Stock? Oder weil wenn man auch den Turm natürlich anhebt, dann darf man natürlich nicht sagen, oh nee, den wollte ich gar nicht und wieder hinstellen, sondern wenn man einen Turm irgendwie anhebt oder zerteilt, dann muss man es auch durchführen, das Ganze, ja. Und ja, hat Spaß gemacht. Ich hatte zwar mal wieder verloren, aber war auf jeden Fall eine schöne Runde.
Genau, das war unser erstes Spiel an dem Tag. Dann sind wir weiter und haben direkt wieder gespielt, nur ein paar Meter weiter die Halle runter. Da war dann gerade Platz bei Board Game Box.
Richtig, bei Board Game Box aus der Schweiz. Die haben gerade ein aktuelles Spiel, was jetzt, glaube rund um Ostern erschienen ist, nämlich die deutsche Version von Northgard Uncharted Lands heißt das, glaube ich, ist der Untertitel.
Ja, genau. Ein Spiel für 2 bis 5 Spieler, ungefähr 45 bis 90 Minuten Spielzeit ab 13 Jahren. Der Autor ist Adrian Ninu und der Artist ist Grossness. Genau. Ursprünglich erschienen bei Shiro Games und wie gesagt bei Board Game Box auf Deutsch jetzt erschienen. Ja, also mich hat das Spiel sehr überrascht, denn ich habe
ehrlich gesagt.
Sieht ja sehr, sehr opulent aus, hat man ja auch viele kleine Plastikfiguren, die man dann einsetzt und es ist so ein bisschen, sieht aus wie ein riesengroßes Kampfspiel, Area Control, wo man dann sich schön auf die Mütze gibt. Tatsächlich ist es eine Mischung aus Carcassonne und ja, so ein Mehrheitenspiel ohne viel richtigen Kampf. Also es gibt natürlich Kampf, aber der Kampf ist sehr simpel gehalten und man tut auch sehr selten eigentlich sterben. Also es gibt schon Möglichkeiten zu sterben, aber da das nicht sehr viele Würfelergebnisse in Totenkopf zeigen, sterben jetzt nicht so viele Leute. Ah, genau, und die Aktionen tut man ausführen, indem man aus seinem Kartendeck Karten ausspielt. Ja, letztendlich, wie gesagt, Carcassonne, wir haben Blättchen, die haben so Grenzlinien aufgezeichnet. Also am Anfang sieht man 3 von diesen Blättchen, sucht sich eins aus, legt es an, legt dann 3 seiner Figuren mit drauf, dann ist der andere dran, am Ende tut man nochmal ein Blättchen hinlegen, sucht sich wieder aus, legt es an, tut nochmal 3 Figuren draufstellen und dann ist das quasi der Startaufbau. Und auf den Blättchen sind halt auch Ressourcen abgebildet, die kriegt man in der Ressourcenphase, aber am Anfang jetzt erstmal nicht, es sei denn, du hast jetzt eine Fraktion, wie ich hatte, die dann halt den Boni bekommt, immer wenn sie einen Ort abschließt, dann bekommst du sofort den Boni. Ansonsten gibt es halt eine eigene Phase, in der dann quasi die Sachen gesammelt werden, die da abgebildet sind, man bekommt die. Ja, und es geht im Grunde darum, einfach nur, du spielst Handkarten aus, die dir erlauben, in der Aktion entweder Bewegung, neue Orte erkunden oder rekrutieren oder, was war das letzte gewesen?
Bauen,
genau. Oder bauen. Dann kannst du noch Gebäude bauen. Und für die Gebäude gibt es auch 2 verschiedene Größen, ein kleines und ein großes Gebäude. Und jetzt kannst du auch nicht überall hinbauen, gibt es auch wieder vorgegebene Ortsplättchen, wo du es hinbauen darfst. Ja, und dann geht es darum im Grunde, dass du dich da ausbreitest, dass du wie in Carcassonne abgeschlossene Grenzen baust. Dann kriegst du, wie gesagt, auch Siegpunkte später dafür, wenn du dann diese Orte besitzt. Oder wenn du sie abschließt, kriegst du einmalig Siegpunkte auch entsprechend der Größe der abgeschlossenen Orte. Ja, und wenn du in ein Gebiet reinziehst, wo ein Gegenspieler ist, kommt zum Kampf. Du guckst, wie stark sind deine Einheiten. Du kannst es mit Nahrung, maximal 1 Nahrung pro Einheit, kannst du sie nochmal doppelt verstärken. Und dann gibt's halt noch, wie gesagt, Ortsgebäude, die du halt nutzen kannst, die vielleicht noch Effekte geben. Und dann würfelst du einen Würfel, also jeder würfelt einen Würfel, der Angreifer und Verteidiger würfelt einen Würfel. Und dann kommt nochmal vielleicht ein paar Stärke dazu. Oder es kommen halt Totenköpfe, die sagen, entferne direkt einen der Spieler, eine Figuren so rum, die Spieler.
Vom Gegner.
Vom Gegner, genau. Und dadurch kannst du halt dann auch nochmal den Vorteil, die Stärke quasi gewinnen. Und wer verliert, zieht sich einfach zurück. Also das heißt, wenn du reinziehst und es wird kein Totenkopf gewürfelt, hast du auch überhaupt keine Verluste, wenn du verlierst. Du ziehst einfach mit deinen Figuren raus. Genau. Und das ist dann auch relativ human. Das tut nicht so weh. Ist am Anfang ein bisschen komisch, ein bisschen gewöhnungsbedürftig, dass man einen Kampf macht ohne Verluste. Aber ja, hat mir auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Es geht sehr schnell, weil halt die Aktionen wirklich ganz einfach und kurz sind. Da macht man nicht viel. Das ist halt
eine Karte.
Okay. Genau, eine Karte, nächste. Eine Karte, die nächste. Am Ende, wenn man alle Karten ausspielt, kriegt man noch eine neue Karte in sein Deck. Es gibt also jedes Mal, jede Runde gibt es pro Spieler eine neue Special-Karte, die man dazu holen kann. Man kann durch Wissenspunkte kann man seine aktuelles Kartendeck, sein Starterdeck quasi ein bisschen ausdünnen und gibt bessere Karten rein. Und so kann man auch noch ein bisschen Deckmanagement machen. Ja, also ich war sehr überrascht, wie schnell, fluffig und wirklich cool das Spiel ist. Hat mich direkt überzeugt, habe ich auch eingepackt und mitgenommen.
Genau, wir haben eine 4er-Runde gespielt mit 2 anderen Messebesuchern und ja, haben da ein bisschen, wir haben das ganze Spiel nicht komplett durchgespielt, ja. Glaube ich 4 oder 5 Jahre, die wir da gespielt haben, also 4 oder 5 Runden.
Ja, eigentlich sind es, glaube ich,
7.
7, genau.
Oder es gibt halt die Sudden Death Entscheidung, wenn du, ich glaube, 3 Gebiete kontrollierst, 3 große Gebiete, nee, 3 Gebiete kontrollierst und auf denen jeweils ein großes Gebäude gebaut hast.
Dann würde auch,
dann ist das Spiel sofort vorbei. Ja, oder dann ist das Spiel Ende oder wird die Endwertung ausgelöst oder wie auch immer.
Genau, deswegen sind auch Orte mit großen Gebäuden sehr interessant für alle Spieler, die wollen dann da rein.
Genau, also das Spiel hat mir auch sehr gut gefallen. Ich hatte jetzt aber vorher schon von dem Spiel grundsätzlich das Cover gesehen und gewusst, da kommt was, aber mich jetzt nicht im Detail damit beschäftigt, deswegen war ich auch sehr überrascht und einen schönen Gruß an die Erklärbärin, die hat auch erstmal gesagt, oh ja, hier, jetzt kommt die Wikinger und jetzt ihr könnt ihr euch mal richtig Wikinger und dann kommt der Kampf und dann kann es dir passieren, dass du halt würfelst und dann kämpfen 7 gegen 6 und dann würfelt man und dann, ja, du hast verloren, du musst dich jetzt zurückziehen. Ist doch gar keiner gestorben jetzt, ja, egal, aber du hast jetzt da verloren, musst zurückziehen. Das ist erstmal ein bisschen gewöhnungsbedürftig für ein Wikinger-Spiel, wo man denkt, yo, hau drauf. Aber das ist jetzt keine Kritik, sondern das gehört einfach dem Spiel dazu. Kann auch manchmal ganz gut sein, wenn man vielleicht noch Einheiten verliert, weil je nach Größe seiner Einheiten oder wie viele Einheiten man hat, muss man am Ende des Jahres Nahrung bezahlen, um die Leute zu ernähren. Hat man nicht genug, bekommt man solche blöden Aufruhrkarten in sein Deck, die das Deck auch verstopfen. Ja, und am Ende des Spiels auch -5 Punkte bringen. Deswegen, also zum Beispiel, wir haben da einmal gekämpft mit meinem Nachbarn und der war ganz froh, dass er noch eine Figur verloren hat, weil da musste er am Ende des Jahres einen Apfel weniger abgeben und den hatte er auch gar nicht. Also der war das dann gar nicht so unrecht, den Kampf. Ich glaube, er hat ihn sogar gewonnen, aber er hat dabei eine Figur verloren und das war halt genau das Richtige für ihn. Also kurzum, man braucht einen großen Tisch für das Spiel, glaube ich, weil die Plättchen relativ groß sind, aber hat Spaß gemacht, dieses leichte Deckbuilding, so kriegt eine Karte rein, kann die Karten auch möglicherweise wieder aussortieren, hat mir viel Spaß gemacht. Ne?
Ja, und zum Abschluss haben wir noch ein drittes Spiel gespielt, das war dann bei dem Spiel das Verlag.
Genau, beim Spiel das Verlag haben wir noch ein Spiel gespielt, was letztes Jahr zu Spiel, wenn ich mich nicht irre, schon erschienen ist, und zwar das Spiel Aiolos von Ave D. Fühler und Guido Eckhoff. Ein Spiel für 2 bis 4 Spieler, 60 Minuten ab 10 Jahren. Der Designer oder der Artist ist Marco Armbruster. Ja, Aiolos ist ein Worker-Placement-Spiel.
Ich würde jetzt bei Worker-Placement schon widersprechen.
Du würdest widersprechen? Okay.
Ja, wir spielen ja eine Karte aus, um dann entsprechende Aktionen Insel auszuführen. Also.
Aber die Aktionen führst du aus, indem du deine Worker irgendwo hinsetzt, aber du hast schon recht.
Ja, aber.
Es gibt, glaube ich, auch keine Begrenzung. Also es gibt ja nicht, wie bei anderen Worker-Placement-Spielen, dass jetzt, wenn du mit deinem Schiff auf die Insel Nummer 3 gehst, dann kann der andere mit dem Schiff
genauso zur Nummer 3. Worker-Placement heißt aber eigentlich, du hast eine Auswahl zwischen verschiedenen Feldern, wo du hingehen kannst und wählst die aus. Haben wir hier nicht. Du musst eine Karte spielen und die Kombination aus der bereits liegenden Karte und der ausgespielten Karte ergibt dann die Aktion, die du machst. Dann führst du mit deinem Schiff zu der entsprechenden Insel fahren, aber wirklich ein Worker Placement ist es nicht.
Na gut. Also auf jeden Fall der Mechanismus mit den Karten, du hast ihn ja schon angesprochen, ist ganz schön. Also thematisch sind wir der Gott des Windes, Aiolos, der möchte uns von links nach rechts pusten und wir möchten natürlich möglichst viele Punkte erreichen, indem wir da auf so einem Tempel nach oben gehen, indem wir Kristalle einsammeln oder einfach Siegpunkte machen, indem wir die Flüsse hochfahren und Tempel bauen etc. pp. Wir haben es zu zweit gespielt, allerdings auch in einer, Messefassung. Da hatte man vorher wohl ein paar Karten rausgenommen. Also es gibt auch Nullerkarten eigentlich, habe ich gesehen. Die hatten wir jetzt gar nicht. Also man hat das Deck ein bisschen ausgedünnt, bevor man uns rangelassen hat. Was ja auch vollkommen okay ist, um einfach nur einen Eindruck zu bekommen von dem Spiel. Dann ist es so, wir haben erstmal, glaube ich, 3 Schiffe gehabt am Anfang. Dann hat man Karten auf der Hand. Auf der Karten stehen Zahlen von, ich glaube, 0 bis 5. Da sind auf dem Feld sind 2 Kartenfelder aufgedruckt, also 2 verschiedenfarbige Kartenfelder. Und wenn ich meine Karte entsprechend abspiele, kann ich die auf das Feld legen, was die eben der Farbe meiner Karte entspricht. Und dann werden die beiden ausliegenden Karten, die dann da liegen, zusammengezählt. Und die Zahl gibt halt vor, was ich jetzt machen kann oder an welchen Ort ich reisen kann. Ich kann das noch manipulieren, indem ich so Windplättchen abgebe. Pro Windplättchen plus oder minus 1 mein Ergebnis manipulieren. Und dann kann ich eben an die verschiedenen Inseln fahren oder den Fluss hochfahren oder mein Priester weiter bewegen auf dieser Leiste. Und genau, das machen wir abwechselnd. Es gibt dann auch Spezialkarten, die einem gewisse Sonderfähigkeiten einmalig geben, die man jederzeit dann ausspielen kann. Da hat man dann halt gewisse Vorteile oder kann Ressourcen tauschen oder ähnliches. Wir können maximal 5 von diesen Windplättchen haben gleichzeitig, die wir dann nutzen können, um den Würfel zu manipulieren oder um den, ja, Fluss darauf zu segeln. Also das ganze Spiel, wie gesagt, es ist nicht allzu komplex, aber es bietet eine sehr angenehme Spieltiefe, viele kleine Entscheidungen und eine Optimierung. Es ist eine Optimierung, wie schaffe ich es am besten, möglichst schnell die meisten Punkte zu machen. wenn das Deck dann durchgespielt ist, jetzt im Zweierspiel, dann ist das Spiel vorbei. Im Drei- oder Vierspielerspiel wird das Deck, glaube ich, noch ein zweites Mal durchgespielt, wenn ich das richtig verstanden habe.
Ja, hat er so gesagt, ja.
In der Erklärung. Und ja, also ich hatte das Spiel jetzt letztes Jahr zwar auch irgendwie mitbekommen, aber hatte mich jetzt damit gar nicht groß beschäftigt. Aber hat mir gut gefallen. Es gibt auch so ein paar kleinere Module mit Neptun und da werden noch Plättchen auf das Feld gelegt. Kann ich jetzt gar nicht viel zu sagen. Auf jeden Fall für uns beide zu zweit war das eine sehr angenehme Spielerfahrung.
Ja, auf jeden Fall. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht.
Habe ich noch was vergessen?
Nee, im Großen und Ganzen war es genau das gewesen. Man geht, also wird die Karten ausspielen, dann entsprechend sein Schiff auf diese Insel schieben. Man kann weitere Schiffe bekommen, um halt einfach, wenn man halt in diese Flüsse reinbiegt, wo man die Siegpunkte am Ende sich holen will, dann hat man ja dieses Schiff nicht mehr zur Verfügung, um es an eine Insel zu schieben. Deswegen muss man halt, wenn man mindestens zweimal diesen Fluss lang fahren will, sich mindestens ein drittes Schiff holen. Außerdem ist es beim Bauen von den Gebäuden, die einen erlauben, mehr Handkarten auf der Hand zu behalten. Dafür bräuchte man auch ein Schiff an der jeweiligen Insel, um dort das Gebäude zu bauen.
Genau.
Ja, also hat sehr viele verzahnte Kniffe, hat sehr viele Möglichkeiten. War echt nettes, einfaches, schnelles Spiel. Ja, also ich würde das schon so als gehobenes Familien, ganz einfaches Kennerspiel bezeichnen. Kann man auf jeden Fall sehr schön spielen.
Genau, das war Aeolos, erschien beim Spielers Verlag.
Ja, das waren eigentlich alle Spiele, die wir wirklich gespielt haben. Aber überraschenderweise, ich meine, das waren ja schon bei mir schon zwei Spiele, die bei mir in der Tüte gelandet sind. Bei dir ist jetzt das Spiel eben nicht in der Tüte gelandet, aber du hast es ja nachträglich gekauft.
Genau.
Und auf der Messe selbst sind bei mir noch zwei Sachen in die Tüte gewandert. Und zwar einmal Smart 10 Erweiterung. Da gab es jetzt eine neue Erweiterung, die nennt sich dann 3.0, glaube ich. Das sind einfach nochmal ein ganzes Set an neuen Fragen. Smart 10 ist ja auch ein super Spiel. Also für mich eigentlich eines der besten Quizspiele, die es gibt, weil es einfach, man hat die Chance, Fragen zu beantworten, auch wenn man jetzt nicht so all diese 10 Vorgaben oder die 10 Punkte gibt, wo du halt dir das rausholen kannst, was du weißt und halt auch entscheiden kannst, ob du jetzt aussteigst oder nicht aussteigst. Das ist halt für mich eine sehr coole Variante von Quizspielen. Und da habe ich jetzt einfach die Erweiterung geholt, das war das erste. Und das zweite, mein Highlight, weil es ja eigentlich noch nicht wieder da ist, also noch nicht wieder im Handel, weil es ausverkauft war, aber wieder mal Strohmann Games, die bei uns ja oft hier im Podcast vorkam letzter Zeit, da hat er doch tatsächlich ein paar Exemplare von Blended Unknown zurückgehalten, extra für die Messe. Und ich war einer der Glücklichen, der sich eine der Kopien sichern konnte am Freitag. Und
aus einem frisch geöffneten Karton.
Genau, das war dann meine Kopie Blended Unknown. Da bin ich auch sehr glücklich drüber. Über das Spiel reden wir jetzt nicht so viel, weil, Spoiler,
da kommt noch was.
Da kommt noch was als nächste Folge, haben wir schon vorher aufgenommen. Deswegen freut ihr euch dann auf die Erklärung von Blended Unknown. Da tut der Ingo euch ein bisschen einweisen.
Genau. Ja, bei mir war es, ich habe zugeschlagen bei Skellig Games, habe ich mir Bot Factory gegönnt. Das ist sozusagen die kleinere Variante von Kanban e.V., kann man so sagen. Ein Spiel von Vita Lacerda und Joao Quintela Martins, eigentlich bei Eagle Griffin Games. Und dieses Spiel ist jetzt letztens über Crowdfunding finanziert worden und jetzt letzten Monat an die Unterstützer ausgeliefert worden. Und das gab es jetzt bislang online nur direkt bei Skellig. Aber auf der Messe hatten sie einen sehr schönen Messepreis, wie ich finde. Und deswegen habe ich mir das auf der Messe dann in die Tüte gepackt. Das war sozusagen das eine der Messe mitgenommen. Ich kann aber jetzt im Detail noch gar nicht so viel daraus dazu erzählen. Ist sozusagen Kanban in klein. Wir bauen keine Autos, sondern Roboter. Aber scheint von den grundlegenden Mechanismen schon ziemlich ähnlich zu sein. Aber wie gesagt, da muss ich mich noch mal im Detail drum kümmern. Freue mich auf jeden Fall drauf. Ausgepöppelt ist es schon.
Ja, eine Sache habe ich ganz vergessen. Ich habe mir zwar nichts mehr gekauft, aber eine Info habe ich mir noch geholt. Nachdem es ja bei mir in 3, glaube ich, verschiedenen Vorschau-Podcasts aufgetaucht ist, habe ich mir die Info geholt, ja, jetzt endlich, diesen Sommer ist es soweit, diesen Sommer kommt Arkais bei Boardgamebox endlich auf Deutsch.
Ja.
Ja, hat er mir versprochen, also so halb versprochen. Also, wenn nichts dazwischen kommt, ist es geplant, für diesen Sommer soll endlich Arkais da sein. Ich bin sehr gespannt. Ich werde es mir auf jeden Fall wahrscheinlich direkt holen und mir direkt angucken. Das war ja, wie gesagt, eines meiner Spiele-Hits, die ich immer wieder auf den Vorschaulisten hatte und immer wieder unbedingt mir angucken wollte. Cooles Thema, mit Ägypten Dungeon Crawler. Mal gucken. Ich bin gespannt.
Im Spätsommer ist es soweit.
Gut, Ingo, was können wir noch über die Messe sagen, außer dass das Essen ganz schön teuer war?
Also die Pommes, muss ich schon sagen, ne? Also für 4,50 Euro, das war schon Qualitätspommes. Ne?
Kleine Qualität, also.
Die Pommes an sich waren okay, aber es ist halt Messepreis.
Ja. Es ist normal. Ja, ist schon nicht gerade günstig gewesen. Also meine Currywurst mit Pommes hat ja auch irgendwas mit 9 Euro gekostet, glaube ich. Und bei mir war ja, es war nicht mal so, ich meine, ich habe ja nicht mal die Pommes in der eigenen Schale bekommen, sondern ich habe ja bloß über die Currywurst.
Die Pommes lagen auf der Currywurst.
Genau. Ja, über die Currywurst wurden ein paar Pommes noch gestreut. Also, wo du eine extra Schale wenigstens Pommes hattest, da hatte ich bloß auf meiner Currywurst noch ein paar Pommes obendrauf. Und das ist ja dann nicht wirklich die doppelte Menge oder sowas. Ne? Das ist ja dann schon irgendwie wow. Also, das hatte sich preislich auf jeden Fall in sich. Ich meine, ich war froh, dass wir wenigstens Getränke dabei hatten, weil die waren auch sauteuer.
Ja. Also ich meine, wer auf so eine Messe geht und nichts zu trinken dabei hat, tut mir leid für alle, die jetzt da arbeiten und leben von. Aber bei den Preisen, ganz ehrlich, also wer da sich die Cola, die 0,3er Cola für 5 Euro kauft, der ist dann halt selber schuld.
Ja, das muss man mitnehmen, das gibt gar keine Alternative. Ja. Also Essen ist schwierig, weil du vor allem warmes Essen ja eher nicht so einfach bekommen kannst zu mitnehmen. Aber ja. Also Getränke sollte man auf jeden Fall vorher einfach, auf jeden Fall ganz wichtig. Was ich super cool fand, und es war ja auch schon letztes Jahr gewesen, dieses Jahr auch wieder, die Spieldorf verteilt ja am Eingang direkt an ihrem Stand kostenlose Tragetaschen. Also wenn mal irgendein Verlag dir ein Spiel verkauft, aber du keine Tasche dazu bekommst, dort bekommst du eine.
Ja, sehr schöne Taschen, passen auch 2-3 Spiele rein. Eine Seite gelb, eine Seite weiß. Du weißt ja nur die gelben, ja, für die weißen.
Ja. Ja, aber nee, ich meine, von wegen 2-3 Spiele reinpassen, Blended Unknown.
Das ist, ja, gut, das ist natürlich schon ein bisschen breiter,
dann, ja. Genau, dann war es wieder schwierig, da noch was reinzubekommen, ja.
Hast du dir denn schon die Abdeckhaube, die Schwimmhaube für Blended Unknown gekauft?
Die
im schwedischen Möbelhaus.
Ja, online bestellt. Die kommt jetzt wahrscheinlich am Donnerstag.
Hast du auch die richtige bestellt? Im Zweierpack oder die im Dreierpack?
Zweierpack.
Ah, sehr gut. Der Mann hat aufgepasst.
Ja. Genau, damit es nicht rausfällt. Das ist ganz wichtig, ja.
Genau. Aber kannst du den Namen noch sagen von dem Teil? Ich hast du wieder vergessen.
Overmeet. Also Over, O-V-E-R, aber mit Ö und M-A-T-T. Overmeet.
Genau, Overmeet ist eigentlich irgendwie, hier habe ich es noch, Overmeet, genau, die kann man also online auch bestellen, wenn man kein Ikea in der Nähe hat. Das ist eigentlich so ein Überzieher, wie soll ich das sagen?
Ja, das ist für Frischhalte, ne?
Ist also, eigentlich, um keine Ahnung, Salatschüssel abzudecken oder sowas.
Genau. Also die kleinen hier sind geeignet, um aufgeschnittene Tomaten, aufgeschnittene Zwiebeln, aufgeschnittene Gurken abzudecken, damit die am Rand nicht vertrocknen oder faulig werden. Und gibt's aber auch halt ein größer, um kleine Schüsseln, große Schüsseln oder was auch immer. Oder eine ganze Melonen, eine aufgeschnittene Melone quasi einmal abzudecken, dass dann quasi das frisch bleibt.
Genau, das ist so der absolute...
Eine Frischhaltefolie aus Silikon.
Ja, genau. Ja, ansonsten, wir können noch sagen, dass die Erweiterung zu Beyond the Sun, die wird auch kommen. Allerdings kann man noch nicht genau sagen, wann.
Ja, der war mit einem Termin, eine Zusage.
Genau, also der hat gesagt, das kann jederzeit soweit sein. Er weiß es nicht genau, aber eigentlich sollte es zu Essen da sein, wenn ich mich jetzt nicht irre.
Ja, das auf jeden Fall, ja. Das ist, glaube ich, festgeplant.
Ja. Ja, gab ein paar Händler natürlich, die Spiele dabei hatten, sogar so viele, dass sie welche davon verkauft haben. Und es gab auch einen Händler mit gebrauchten Spielen.
Es gab wieder die große Spieleausleihe.
Die große Spielerausleihe, genau, wie gesagt, da gab es auch mehr Tische dieses Mal als letztes Mal. Letztes Mal waren wir ja samstags da und da war es schon ein bisschen voller, bis wir angekommen sind. Diesmal, wie gesagt, freitags war eigentlich schön viel Platz, hätten wir uns doch was Schönes ausleihen können. Aber wie gesagt, aufgrund der Verkehrslage und der Fahrzeiten sind wir jetzt nicht allzu lange vor Ort geblieben, leider. Das ist immer so ein bisschen schade bei Dortmund, das ist eine relativ lange Fahrt.
Und es ist halt zu klein für mehrere Tage. Also sich ein Hotel zu nehmen und dort zu bleiben, macht eigentlich keinen Sinn. Es sei denn, du willst dich halt wirklich an der Spieleausleihe hinsetzen und einfach den ganzen Tag spielen.
Also wenn ich jetzt irgendwo da oben im Ruhrgebiet oder im Rheinland wohnen würde, in der Nähe von Dortmund, so im Umkreis von 50, 70 Kilometern, dann spricht da nichts dagegen, da am Freitag hinzufahren und am Sonntag hinzufahren und da einfach einfach zu zocken, zu spielen, sich Spiele auszuleihen, ein bisschen was zu gucken und so. Aber wenn du halt nicht von dort kommst, sondern halt hin und zurück irgendwie fast 600 Kilometer Anreise und Rückreise hast, dann ist das halt, ist das halt schwierig, ja. Und da ein Hotelzimmer noch zu nehmen.
Ja, also das lohnt sich eigentlich nicht. Also das macht eigentlich keinen Sinn, ja. Weil dafür ist sie nicht groß genug, wie gesagt. Und spielen können wir ja auch zu Hause. Das brauchen wir jetzt nicht, ja, auch genug Auswahl. Dementsprechend, also
ich finde es dort schön. Ja, ich finde es dort schön. Und eigentlich würde ich auch gerne nochmal hinfahren. Aber wenn man dann wirklich mal ganz realistisch das Ganze betrachtet, dann lohnt sich es eigentlich nicht für uns. Also das ist, die Anfahrt ist zu weit. Dafür, dass man sechs bis sieben Stunden im Auto sitzt, wenn es blöd läuft. Wir hatten ja, wie gesagt, noch zweimal, dreimal Staus. Also selbst wenn es gut läuft und du schaffst Dortmund jetzt hin und zurück in 5,5 Stunden, naja, dann bist du 5,5 Stunden unterwegs und hast vor Ort 4-5 Stunden. Ja, ist halt schwierig, aber leider. Deswegen, aber es gibt ja jetzt noch eine Spieldoch in Friedrichshafen. Das macht's für uns aber auch nicht einfacher. Es ist halt einfach in die andere Richtung. Vielleicht gibt's ja mal irgendwann die Spieldoch Frankfurt. Ja, dann sind wir dabei.
Auf jeden Fall.
Aber ansonsten, also wenn man da oben in der Nähe wohnt von Dortmund und so weiter und so fort, dann auf jeden Fall eine Empfehlung, da reinzuschauen, sich da anzugucken. Und das lohnt sich auf jeden Fall. Wenn man halt weiter weg wohnt und fahren muss, dann muss man das halt abwägen.
Genau, daher würde ich sagen, für alle, die in der Nähe wohnen, hinfahren, ansonsten überlegen, ob man sich einen Tag das geben will, ob die Anfahrt sich lohnt oder nicht. Aber es war auf jeden Fall eine schöne Messe.
Richtig.
Gut, Ingo, dann vielen Dank. Ich würde sagen, wir hören uns ja vom Podcast her sehr bald wieder, obwohl wir uns schon gehört haben. Aber bis die Folge online kommt, wünschen wir allen Zuhörerinnen und Zuhörern viel Spaß und danke fürs Zuhören.
Eine gute Zeit, viel Spaß beim Spielen, spielt schön und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören.
Ciao.
Bis dann, tschüss.
Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt uns eine E-Mail an brettspielmonster@gmail.com.
Oder besucht unsere Facebook-Seite Brettspielmonster. Oder folgt uns auf Twitter unter @brettspielmon.
Oder auf Instagram unter @brettspielmonster.